Abseits des Rasens. Dein Fußball-Podcast zum Thema Karriereende und Neuorientierung. Präsentiert von deinem Host, Angelos Demirzoglu. Hallo und herzlich willkommen zu Abseits des Rasens, dem Fußball-Podcast rund um das Thema Karriereende und Neuorientierung. Ich bin Angelos und in dieser Folge habe ich jemand ganz Besonderes zu Gast. Wenn sein Name durch das Stadion zog, erfüllt es die Herzen der Fans mit Leidenschaft und der Überzeugung auf ein Tor. Mit über 300 Pflichtspielen in seiner Karriere und den Durchmarsch von Liga 3 bis in die Bundesliga hat dieser Mann so gut wie alles erlebt und ist bis heute noch Fanliebling in Darmstadt und Umgebung. Und jetzt ist er hier in diesem Podcast. Ich begrüße ganz herzlich mit der Nummer 7. Hier ist Toni Seiler. Schön, dass du da bist, mein Lieber.
Grüß dich, Angelos. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer über fachliche Themen zu sprechen, auch wenn es mittlerweile schon ein bisschen lang in der Vergangenheit ist. Aber ja, denn die Lust am Fußball, den Einblick in Fußball habe ich natürlich auch nie verloren.
Toni, ich kann gar nicht meine Gefühle in Worte ausdrücken. Ich bin einfach nur unfassbar froh, dich hier zu haben. Heute geht es hier um das Thema neue Perspektiven nach dem Sport. Doch bevor mich die Leute fragen, Angelos, der heißt doch Marco und nicht Toni. Willst du uns kurz den Gefallen tun und diese Geschichte einmal ganz kurz aufdecken für die Leute, die nicht wissen, was dahinter steckt, hinter der Geschichte Toni Seiler?
Ja, natürlich, gern. Tatsächlich rührt es aus meiner Jugendzeit, also meinem Jugendfußball, in dem ich in Heilbronn die meiste Zeit gespielt habe, beim VfR Heilbronn damals. Und da gab es eben einen Jugendtrainer in der B-Jugend, da war ich so 16 Jahre alt ungefähr. Der war wohl ein sehr großer Skifan und es gab eben in den, ich meine, 50er, 60er Jahre den Toni Seiler, den Blitz vom Kitzbühel. Und dadurch, dass ich auch Seiler mit Nachname heiße, hat er eben gedacht, komm, Spitzname Toni passt da eigentlich wunderbar. Und dadurch, dass man eben im Fußball immer mal wieder mit jemand zusammenspielt oder gegen einen spielt oder aufeinander trifft, den man eben dann schon irgendwann mal gesehen hat oder mit dem man teilweise schon zusammengespielt hat, war es dann tatsächlich so, dass ich Jahre später bei meiner ersten Station beim VfR Aalen dann einen Spieler wieder getroffen habe oder mit ihm zusammengespielt habe, der auch in Heilbronn damals war. Und der hat dann halt immer Toni gesagt und irgendwann hat sich das eben durchgezogen und ja, hält sich bis heute tatsächlich. Also witziger Funfact, sogar meine Schwiegermama sagt Toni und nicht Marco.
Guck an. So, dann hätten wir, glaube ich, jeden, was das angeht, nochmal aufgeklärt. Aber jetzt geht es um das Thema neue Perspektiven nach dem Sport. Und ich würde, was das angeht, mal ganz vorne anfangen. Günter Netzer hat mal gesagt, das Leben fängt da an, wo der Fußball aufhört. Ein Schienbeinbruch hat ja dafür gesorgt, dass du letztlich nicht mehr zurück auf den Platz konntest. Welche Herausforderungen kamen nach der festgestellten Sportinvalidität auf dich zu?
Ich sage mal so, dadurch, dass ich auch vor dem Fußball nicht ganz auf den Kopf gefallen bin, habe ich vor dem Sport beziehungsweise parallel am Ende meine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht. Die habe ich auch fertig gemacht, habe dann noch 2 Jahre halbtags weitergearbeitet in dem Job und konnte im Prinzip in meinem letzten Ausbildungsjahr konnte das letzte Ausbildungsjahr dann halbtags zu Ende machen, da die Noten gepasst haben und ich eben die Chance bekommen habe beim VfR Aalen damals in der Regionalliga, das war die damalige dritte Liga, da eben die ersten Schritte im Fußball zu gehen. Und dadurch war für mich, sage ich mal, der Einstieg danach etwas leichter, aber auch nur bedingt, weil die Ausbildung natürlich auch wieder 15 Jahre her ist. Aber ich konnte mich rein körperlich, mit dem Schienbeinbruch war es natürlich von heute auf morgen logischerweise, aber ich habe mich im Prinzip auch schon 2-3 Jahre vorher vom Kopf her darauf vorbereitet, dass es halt irgendwann vorbei ist und dass man die Zukunft so ein bisschen in Angriff nehmen muss. Der Schienbeinbruch hat es vielleicht kurz beschleunigt, aber der Plan war an sich dann in dem folgenden Sommer, also ein halbes Jahr später, tatsächlich dann auch, was heißt aufzuhören, aber deutlich kürzer zu treten und da eben in die Zukunftsplanung zu gehen. Deswegen konnte ich mich da ein Stück weit auch drauf vorbereiten und war nicht ganz so ad hoc.
Du hast es gerade eben angesprochen, von jetzt auf gleich war dann die Geschichte zu Ende. Ich meine, Woche für Woche Training, das Spielen vor Tausenden von Fans und plötzlich ist alles vorbei. Ich habe von vielen Sportlern gelesen, dass diese dann in einer Art Loch gefallen sind. Wie war das bei dir? Ähnlich? Gar nicht? Oder so ein Mittelding?
Eher so ein Mittelding. Also was mir auch geholfen hat, glaube ich, war einfach, dass ich 2016 dann aus Darmstadt weggegangen bin. Wie gesagt, damals haben wir in der ersten Bundesliga gespielt. Der Vertrag wurde nicht verlängert. Und ich habe dann den Schritt im Prinzip in die Regionalliga gemacht, also in die vierte Liga von der ersten Liga. Und das war dann zu dem Zeitpunkt schon für mich ein Kulturschock in Anführungszeichen, wenn ich vorher eben in München oder auch die Heimspiele in Darmstadt vor 15 bis, sage ich mal, 70.000 Zuschauer spiele und dann in der Regionalliga im Prinzip bei Heimspielen irgendwie 400 habe und bei Auswärtsspielen vielleicht auch mal 1.000 oder 1.500. Und es war das da schon ein Kulturschock in Anführungszeichen, war tatsächlich so. Was mich dann aber auch wieder zu dem Zeitpunkt geerdet hat, dass es eben endlich ist die Geschichte im Fußball und auch die Geschichte, dass man jetzt irgendwie ganz oben spielt und überall wiedererkannt wird, sage ich mal jetzt in meinem Fall eben im Raum Darmstadt, aber dann zu Bundesliga-Zeiten eben auch mal ein bisschen darüber hinaus. Das war für mich dann im Prinzip da schon ein schleichender Prozess, dass es weniger wurde. Deswegen würde ich jetzt nicht ganz von einem Loch sprechen, aber ich sag mal, die 2,5 Jahre, die ich in Nordhausen habe, das war schon auch vom Kopf her nicht ganz so einfach, muss ich zugeben, weil ich da schon diesen Einschnitt hatte. Und man denkt natürlich auch als Fußballer, wie als ganz normaler Mensch halt, auch gerne an die ganz schönen Zeiten zurück.
Logisch.
Und macht einen manchmal blind für die Gegenwart, sagen wir es mal so.
Glaube ich dir. Aber wenn du da von einem Mittelding sprichst, habe ich mich gefragt, was war dann das Schwierigste in dieser Umstellung auf ein, ich nenne es mal in Anführungszeichen, normales Leben? War es vielleicht das Thema Geld, was dann plötzlich niedriger wurde? So viel gehe ich jetzt mal davon aus. War es vielleicht die Struktur, weil vieles ja von den Vereinen vorgegeben wird und du musst ja im Endeffekt einfach nur performen, einfach gesagt? Oder war es vielleicht das Thema Sinnhaftigkeit, dadurch, dass du dich jetzt mit etwas anderem beschäftigen musstest?
Ich habe relativ schnell einen Sinn gefunden, auch durch einen Freund von mir aus Jugendzeiten, der im Prinzip in diesem Bereich betriebliche Vorsorge dann schon jahrelang unterwegs war. Und ich eben für mich in dem Fall einen Sinn gesucht habe, dass ich jetzt nicht irgendwas machen möchte, sondern ich habe natürlich was für mich gebraucht, was mir natürlich Spaß macht, wo ich auch mal draußen bin, wie ich es kannte, im Fußballtraining jeden Tag im Prinzip auf dem Platz zu stehen, da nicht zwingend 8 Stunden im Büro zu sitzen. Und dann natürlich für mich auch die Erfüllung immer, weil so war ich als Spieler auch, ich habe weniger für mich selber gespielt, sondern mehr für das Team und für alle, die da zuschauen. Mhm. Das war so meine Passion am Fußball. Und das kann ich halt in so einem Job mit betrieblicher Vorsorge eben auch machen, dass ich eben mit einzelnen Gesprächen eben für viele was verbessern kann. Von dem her war die Sinnhaftigkeit relativ schnell geklärt. Natürlich sind es finanzielle Einschnitte logischerweise, weil wenn ich aus der Bundesliga und dann in der Regionalliga war, schon, sage ich mal, ein kleiner Einschnitt, wobei da finanziell oftmals sogar ähnlich bezahlt werden kann, wenn man eben dann aus so einem Verein kommt und mal ganz oben gespielt hat. Der Einschnitt kommt dann eher danach, was jetzt für mich aber auch nicht ganz so dramatisch war, weil ich habe in Darmstadt nicht auf dem allerhöchsten, wahrscheinlich auch nicht mal auf dem mittelmäßigen Bundesliga-Niveau verdient. Also ich war jetzt nicht viel Geld gewöhnt, sagen wir es mal so. Und ich komme aus dem Schwabenland, da weiß man dann auch, wie man mit weniger klarkommt. Deswegen war das auch nicht ganz so dramatisch. Und was mir halt am meisten geholfen hat, glaube ich, danach war, dass in dem Sommer meine Zwillinge geboren sind, wo ich dann aufgehört habe. Und ich hatte vorher schon 2, also ich habe mittlerweile 5 Kinder, dass das eben ganz, ganz viel mir gegeben hat und mich abgelenkt hat und an neuer Herausforderung und an neuer Passion geschenkt hat, dass ich gar nicht vom Kopf her auch nicht in dieses krasse Loch fallen konnte. Natürlich war die Herausforderung da, auch jetzt finanziell im Prinzip für alle dann sorgen zu können. Das war schon immer eine Belastung. Und ich hatte an sich auch da nochmal etwas Glück im Unglück, in Anführungszeichen. Durch meinen Schienbeinbruch war ich eben fast ein Jahr lang krankgeschrieben. Und ich sage mal, als Fußballspieler hat man das kleine Privileg, wie jeder Arbeit Nehmer auch, natürlich über die Berufsgenossenschaft abgesichert zu sein. Und dadurch, dass es ein Arbeitsunfall war, hatte ich da in erster Linie auch nicht ganz finanziell den Druck in dem ersten Jahr, weil ich bin im Prinzip von meinem Fußballerdasein in die Selbstständigkeit gewechselt. Und das war schon vom Kopf her eine enorme Herausforderung, die aber Gott sei Dank unterstützt wurde dann im Prinzip durch meinen Arbeitsunfall, in Anführungszeichen.
Du hast das Thema Geld ja gerade eben schon angesprochen und natürlich muss ich einfach nachhaken und zumindest ein Stück weit herausfinden, wie viel man denn so in der dritten, zweiten oder auch in der ersten Bundesliga verdient. Da ich weiß, dass du mir keine genauen Zahlen geben wirst, orientieren wir uns an einem Spiel, das Higher-Lower-Game. Und ich sage dir einfach mal eine Zahl und du sagst höher oder niedriger. Und so tasten wir uns vielleicht ein bisschen heran und versuchen einfach mal rauszufinden, womit man so rechnen kann.
Soll ich von den Sätzen von vor 10 Jahren ausgehen, wo ich ungefähr da
aktiv war, schlecht, ja.
Oder soll ich meine Erfahrung, die ich heute im Prinzip auch habe, mitnehmen?
Nehme die heutige Erfahrung gerne noch mit. Ich fange mal an. 5.000 Euro monatlich brutto.
Wir sprechen von der dritten Liga?
Gerne.
Dann tendenziell höher.
10.000 Euro.
Trifft es im Schnitt wahrscheinlich etwa genau.
Wir gehen hoch in Liga 2. 5.000 Euro?
Deutlich höher.
15.000 Euro?
Ja, würde ich fast als unterer Durchschnitt sehen, ja.
Dann gehen wir nochmal hoch in Liga 1. Ich setze mal bei 30.000 Euro an.
Also in Darmstadt nicht ganz so viel zu meiner Zeit. Jetzt würde ich vermuten, dass das zu niedrig ist für Bundesliga-Zeit in Darmstadt.
Du hast ja vorhin angesprochen, gelernter Bankkaufmann, hast dich ja durchaus mit dem Thema Zahlen und Investitionen vor deiner Profikarriere beschäftigt. Aber wie war das dann währenddessen? Ich habe einen Eindruck bekommen, du hast dir natürlich schon ein paar Gedanken gemacht, aber in Form von Geldanlagen Gedanken gemacht, in Form von deinem Berater, ob er dir Tipps gegeben hat oder wie sah das damals bei dir aus?
Also natürlich hatte ich lasche Vorkenntnisse, sage ich mal, durch meine Ausbildung als Bankkaufmann, aber gerade in der Ausbildung wird man auf solche Geschichten auch weniger vorbereitet. Da ist man ja eher in so einem Kreis der Bank, sage ich mal, und nimmt da mal alles mit, von Überweisung bis irgendwelche Artikel in Ordner einkleben. Also ich glaube, die Ausbildung ist jetzt nicht wirklich das Paradebeispiel für, ich bereite mich mal auf mein eigenes finanzielles Leben vor.
Spannend aber. Ich glaube, weil viele Leute denken, dass gerade ja eine Bankausbildung durchaus ja dafür, wie sagt man, prädestiniert sein könnte.
Ja, also zu meiner Zeit weniger, beziehungsweise die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Mein Vorteil war natürlich, dadurch, dass ich die Ausbildung in der Bank gemacht habe, kannte ich natürlich am Ende auch viele Leute aus dem Bereich. Unter anderem mein bester Freund, der ist heute noch bei der Bank geblieben, mittlerweile für, sage ich mal, das gehobene Kundensegment verantwortlich. Und dadurch, dass er diesen Weg dann auch ins Investment gemacht hat, habe ich natürlich meine größtmögliche Vertrauensperson immer an meiner Seite gehabt, die mir dann im Prinzip diese Möglichkeiten der Anlage gezeigt hat, empfohlen hat, wie auch immer. Der hat mich da begleitet. Von dem her hatte ich da natürlich jemanden an meiner Seite. Aber wenn ich jetzt mal außerhalb von meinem Kreis gucke, in die Kabine oder in andere Mannschaften, dann ist das schon ein sehr schwieriges Thema, weil einfach zu viele Leute auch immer mitreden wollen. Also da, wo man natürlich viel Geld verdient wird, hast du natürlich auch viele Leute, die da wiederum Geld wittern. Und dementsprechend hast du auch viele, die Investments dann eben anschleppen, die unseriös sind, die auch nicht funktionieren, die von Anfang an klar sind, dass sie nicht funktionieren. Und dann hat man eben, sage ich mal, von seinem eigenen Familienkreis über die Beraterschaft, über irgendwelche dubiose Leute, die bei Vereinen rumschleichen, eben alles. Und da drückt man natürlich immer die Daumen, dass die Menschen an die richtigen Menschen dann rankommen. Aber das ist auch außerhalb vom Fußball so. Ich kenne genug Geschichten aus dem Familienkreis, Bekanntenkreis, den es dann vor 10, 20 Jahren auch nicht anders ging. Also überall, wo Leute Geld verdienen wollen, sind auch viele Leute, die eben Leute übers Ohr hauen wollen, sagen wir es mal so.
Also es sind dieselben Herausforderungen, nur halt in einem anderen Maßstab, was Thema Geld angeht.
Ja, würde ich schon so sagen, weil tendenziell natürlich der Glaube draußen auch ist, dass jeder immer Millionär ist. Und das ist ja weit gefehlt. Also selbst in meinem Bekanntenkreis haben viele gedacht, dass ich damals Fußballmillionär wurde. Grundlegend falsch, weil die natürlich die Zahlen auch nicht kennen. Und das Finanzamt will natürlich auch noch was. Und das Leben habe ich mir immer relativ einfach gemacht. Aber es ist natürlich im Fußballerkreis auch so, dass das Leben sich daran auch anpasst, was ich dann im Monat verdiene. Und dementsprechend bleibt bei den meisten dann halt am Ende auch nicht mehr ganz so viel übrig, wenn sie nicht wirklich so ein bisschen clever sind oder die richtigen Leute an ihrer Seite haben.
Wie war das bei deinen Ex-Kollegen? Hast du da ein bisschen was mitbekommen, wie die das gehandhabt haben? Haben die das vielleicht an Familie, Freunde abgegeben und haben gesagt, ich konzentriere mich nur auf den Sport? Oder haben die vielleicht sogar alles auf den Kopf gehauen, gar nicht damit beschäftigt? Wie ist so dein Eindruck?
Also ich habe mit Spielern zusammengespielt, da bin ich mir sicher, die leben heute noch von der Hand in den Mund. Also da ist nicht viel übrig geblieben.
Ja.
Gibt aber auch diejenigen, die natürlich dann sehr, sehr gut gewirtschaftet haben, beziehungsweise gute Leute an ihrer Seite gehabt haben, die eben dann investiert haben oder halt genug auf die Seite gelegt haben. Also wirklich, da trifft man alles und jeden. Mhm. ja, man merkt es oft, wenn Spieler eben nochmal, ja, auf Gedeih und Verderb dann wirklich von Klasse zu Klasse nach unten wandern, um irgendwie aus dem Fußball noch ein paar Euro mitzunehmen, weil sie es eben wahrscheinlich anders nicht schaffen, ihren Lebensunterhalt ja, zu bestreiten.
Wenn wir davon sprechen, wie wichtig das Thema Geld ist, wie ist dein Eindruck in Bezug auf das Thema finanzielle Bildung bei Fußballern, insbesondere mit Hinblick auf die Zeit während der aktiven Karriere? Gibt es beispielsweise Anlaufstellen, an die du dich wenden konntest oder an die man sich wenden kann? Fangen wir gerne erstmal bei dir an.
Tatsächlich nicht. Also es gibt keine offiziellen Stellen jetzt für Profifußballer. Es ist meistens der Berater irgendwo im Spiel, der mittlerweile ja weit weg davon ist, jetzt wirklich nur ein Berater für Fußballtransfers zu sein, sondern tatsächlich schreibe sich die meist auf die Fahne, jetzt auch so ein Lebensberater in Anführungszeichen zu sein. Also die verhandeln dann nicht nur mit dem Verein, sondern die machen gleichzeitig noch Versicherungen, Investments, Immobilien und. Also alles Mögliche. Und ich glaube, dass es leider zu wenige gibt, die tatsächlich da einen Plan haben und die auch wiederum gute Leute an der Hand haben, weil ja, es ist einfach aus meiner Sicht unmöglich, den Bauchlader jetzt aufzumachen und alles zu können, sondern ich brauche eben für gewisse Bereiche meine Spezialisten und manche können sich das leider nicht eingestehen. Andere haben da wirklich einen tollen Rahmen gebastelt für ihre Spieler. Auch da ist es wieder von bis, nur ist es meiner Meinung nach nicht nur im Fußball so, sondern im ganzen Leben. Es fehlt an sich die Bildung für Finanzen schon von Schulzeit an. Mhm. Das ist meine Meinung. Also das müsste viel mehr in den Fokus rücken, da eben diese, ja, sage ich mal, finanzielle Cleverness, diese finanzielle Bildung eben schon früh einzustreuen, damit Leute überhaupt gar nicht in so Situationen kommen, nicht mit Geld umgehen zu können.
Das heißt, der Verein, in dem Fall, ich sage jetzt einfach mal Darmstadt, ohne dir jetzt an den Pranger stellen zu wollen, hat dir oder deinen Kollegen wenig bis gar keine Hilfe, was dieses Thema angeht, angeboten?
Gar keine. Also ich muss das auch so ein bisschen trennen, weil ich bin mir nicht sicher, ob ein Fußballverein zwingend die Aufgabe hat. Also ich glaube, dass es wie bei jedem Arbeitgeber da draußen ist, dass der Arbeitgeber die Arbeit zur Verfügung stellt, dafür eben die Entlohnung zur Verfügung stellt, aber jetzt nicht zwingend ja jemand vorschreiben kann, was er jetzt damit zu tun und zu lassen hat. Ich bin ganz großer Fan dafür, wenn es Leute gibt, die am Verein vielleicht gekoppelt sind, die da Unterstützung bieten können, wenn sie gefragt wird. Nur ich glaube, dass es nicht möglich ist, jetzt zu sagen, und jetzt setzt sich jeder mal mit Person XY hin und dann schauen wir mal, was da am Ende rauskommt. Glaube ich, ist nicht möglich und auf der anderen Seite glaube ich auch gefährlich für den Verein, weil wenn eben dann gewisse Leute kommen und sich vielleicht ein Vertrauen aufgebaut haben über 5 oder 10 Jahre und das hat alles funktioniert und es kommt dann irgendwann raus, das und das hat eben nicht funktioniert oder die Menschen werden gierig, wenn es zu viel wird oder wenn es zu viel gibt oder wenn man noch mehr holen will, werden da nicht satt, dann bleibt es am Ende wieder am Verein hängen. Und ich glaube, dass die sich einfach in diese Schlangengrube, sage ich mal, nicht begeben wollen und dementsprechend das, ja, den Spielern jetzt in dem Fall selbst überlassen, wem sie dann am Ende vertrauen. Ich glaube, am Ende ist schon jeder auch so ein bisschen für sich selbst verantwortlich. Nur du hast schon recht, ich bin schon auch dafür, dass man da in die Richtung zumindest ein paar Möglichkeiten mit an die Hand gibt, um dann selbst entscheiden zu können, mit wem gehe ich den Weg und mit wem gehe ich den Weg nicht.
Was wären so konkret vielleicht 2, 3 Dinge aus dem Kopf heraus, wo du sagst, das wäre nicht schlecht, hätte ich das damals gehabt?
Ja, ich glaube, dass an sich ein Finanzberater, der jetzt nicht zwingend auch nur das Versicherungswesen beherrscht, sondern an sich der Umgang mit Geld, der Umgang mit Investments, die Möglichkeiten des Investments, weil jeder Mensch hat ja auch wieder andere Bedürfnisse. Mhm. Der eine will halt 100% Sicherheit, der nächste sagt halt, ich will einfach mehr Chance und gehe dafür mehr Risiko. Da jemand zu haben, der im Prinzip bewiesen hat, dass er es kann, der da einen gewissen Vertrauensvorschuss genießt oder dem Verein gegenüber. Nur kann ich gleich da auch noch mit anschieben, dass es eben innerhalb von einer Kabine, von einer Fußballmannschaft eben auch Typen von A bis Z gibt, wo man genau weiß, egal wem ich dem jetzt an die Hand gebe, das wird hinten und vorne nicht funktionieren, weil doch eben auf sehr starke Charaktere und sehr viele Egoismen dann im Fußball herrschen.
In der heutigen Folge geht es ja auch darum herauszufinden, welche Möglichkeiten und Wege ehemalige Profis zur Verfügung stehen, weshalb ich mich gefragt habe, ob man als Fußballprofi auch Unterstützung seitens des Vereins bekommt. Jetzt haben wir ja gerade eben gehört, Thema Finanzen, seitens des Vereins gibt es keine Unterstützung bei dir. Du hattest ja jetzt das Glück, dass in dem Fall dein guter Freund dich in den Finanzbereich gezogen hat, aber wie ist es im Allgemeinen, wenn ich mich jetzt mit dem Thema Karriere hinaus auseinandersetzen muss? Hat der Verein da vielleicht Anlaufstellen, an die ich mich wenden kann?
Ja, tatsächlich ist es auch da wieder keine Vereinsaufgabe, sage ich mal. Da sind mittlerweile aber viele Berater, Agenten dann wirklich in diesen Gang übergegangen, dann eine Art Lebensberater zu sein und nicht mit Karriereende das Ganze zu beenden, was natürlich nicht für alle gilt, weil dann sind die Transfers im Prinzip vorbei und das Geld wird in der Regel nicht mehr verdient. Aber zumindest haben da ganz viele den Ansatz, dass sie eben die Jungs an die Hand nehmen und die ersten Schritte begleiten, sagen wir es mal so, die erste Tür aufmachen. Aber in der Regel ist es auch wirklich wieder individuell deine eigene Aufgabe, dich um deine Zukunft zu kümmern. Sagen wir mal, der klassische Weg von vielen Fußballprofis ist wirklich zu sagen, Mensch, jetzt reicht's halt nicht mehr für die erste, zweite, dritte, vielleicht auch nicht mehr für die vierte Liga.
Ich gehe nach Saudi-Arabien.
Mitte, Ende 30 bin, es reicht auch dafür nicht mehr. Sondern es wird jetzt langsam Zeit, im Prinzip das zweite Leben zu beginnen nach dem Fußball und gehen dann oft eben in Amateurvereine von der Oberliga abwärts und sagen, Mensch, da kriege ich noch ein paar hundert Euro oder vielleicht auch 1.000, 2.000 Euro und kriege aber da parallel die Chance, bei einem Sponsor, bei einem Gönner des Vereins vielleicht da eine Ausbildung zu beginnen oder sofort eine Arbeitsstelle zu bekommen. Das ist, glaube ich, so der Plan A, den die allermeisten Fußballspieler umsetzen, der aber manchmal vielleicht auch nicht mehr funktioniert. Also bei mir hat es nicht funktioniert, weil ich einfach durch meinen Schienbeinbruch, durch meine Sportinvalidität gar nicht mehr im Amateurfußball hätte spielen können. Und dann sind halt viele, die, sage ich mal, schon vorher sich ihre Gedanken gemacht haben, wo möchte ich denn tatsächlich hin und was muss ich denn dafür tun, die vielleicht schon in den letzten ein, zwei Jahren anfangen, parallel zu studieren, sonstiges. Also ich habe Polizisten bei mir jetzt mittlerweile, die mit mir zusammengespielt haben, Lehrer, die mit mir zusammengespielt haben, die dann im Prinzip auf den letzten Metern dann begonnen haben mit dem Studium oder mit ihrer Ausbildung und da eben das parallel zum Schluss schon gefahren haben. Und dann gibt es halt die ganz kuriosen Fälle, die dann halt irgendwann aufhören und dann, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, weiß noch nicht. Und dann erstmal schauen und noch gar keinen Plan im Kopf haben. Die gibt es natürlich auch. Aber auch da ist es unmöglich jetzt zu sagen, das ist so oder so, sondern es gibt halt da von bis alles.
Finde ich aber sehr überraschend, dass es wirklich Leute gibt, die dann sagen, Karriere vorbei und dann mache ich mir erst Gedanken. Aber du hast gerade eben das Thema Studium angesprochen, als würdest du das Blatt vor mir schon sehen können. Wenn du so schätzen müsstest, wie viel Prozent deiner ehemaligen Kollegen haben während des Studiums, der Karriere ein Studium angefangen? Was würdest du so schätzen?
Ich würd jetzt mal tippen, dass es vielleicht jeder siebte, achte, der dann damit anfängt oder zwischendurch mal was macht. Ich habe ja auch in meiner Zeit noch Sportmanagement studiert über die Fernuni. Ist natürlich für viele auch so eine willkommene Abwechslung, weil der Fußball doch auch sehr eintönig ist und man in Anführungszeichen doch dann auch sehr viel Zeit hat, weil man trainiert eben am Tag seine 2 Stunden, manchmal 4 und mit Vor- und Nachbereitung hat man dann vielleicht seine 3, 4 Stunden oder an einem Tag vielleicht auch mal 5, 6 Stunden und der Rest ist eben viel Freizeit und dann gibt es eben diejenigen, die ja dann von Wettbüro bis Casino bis Shisha-Bar oder vorm Fernseher halt überall ihre Zeit verbringen, aber meistens mit wenig sinnvollen Sachen und dann sind doch schon einige dabei, die dann parallel eben ein Studium machen, was jetzt natürlich auch nicht heißt, dass sie später zwingend in diesem Bereich dann weitermachen, sondern einfach das als Zeichen machen, hey, ich habe jetzt nicht nur Fußball gespielt, sondern ich habe mich parallel eben in dem und dem Bereich noch weitergebildet. Das gibt es, glaube ich, dann doch häufiger. Und dann gibt es eben diejenigen, die zwischendurch, und das sind aber dann die allermeisten, die dann wirklich auf so einen Studiengang wie jetzt Lehramt oder sonstige Geschichten umschwenken, die dann schon während der Karriere merken, dass irgendwo eine Grenze da ist. Also dass vielleicht die dritte Liga dann das Maximum ist, weil sie vielleicht selber merken, dass es nicht viel höher geht oder weil sie ja vielleicht auch viel auf der Bank oder auf der Tribüne sitzen und wenig zum Zug kommen. Ich meine, auch wenn das Klischee, Fußballer sind meistens doch eher etwas dümmer, auf manche tatsächlich auch zutrifft, ist es im Schnitt jetzt nicht wirklich so gravierend. Also es können sich schon viele auch vernünftig einschätzen und wissen dann auch, ja, so und so sieht es aktuell um mich aus und wahrscheinlich geht es nicht allzu lang oder zumindest geht es nicht so viel höher. Mhm. Dementsprechend habe ich natürlich auch finanziell irgendwo einen Deckel und die, die am Ende schlau sind, die wissen auch, dass wenn ich jetzt aktuell in der Regionalliga oder in der vierten Liga spiele, dann ist der Unterschied zu einem, sage ich mal, normalen Berufsalltag nicht mehr ganz so extrem groß, sodass ich ja, mir schon Gedanken machen kann, was möchte ich denn danach machen. Und dann habe ich natürlich die Zeit und das ist der Vorteil und die Empfehlung von mir auch an jeden, der eben das spürt und dieses Zeitvolumen zur Verfügung hat, der kann es da eben schon mal sinnvoll nutzen, weil die finanzielle Aussicht später, wenn ich natürlich jetzt mein Lehramtsstudium durch habe und Grundschul-, Realschul- oder Gymnasiallehrer bin, was auch immer, die finanzielle Absicherung auf Dauer natürlich deutlich angenehmer, wie jetzt noch bis 38 in der Regionalliga zu spielen, logischerweise.
Stichwort neue Leidenschaft. Welche neuen Fähigkeiten oder Interessen hast du nach dem Ende deiner Fußballkarriere entwickeln müssen?
Also ich habe nie gedacht, dass ich mal ohne Fußball auskomme. Ich war immer der Meinung, dass ich auch mit wahrscheinlich 60, 65 noch auf dem Fußballplatz stehe, ob es jetzt dann in der Kreisliga ist, bei der Altherren-Mannschaft, immer dieses Vereinsleben, Mannschaftsleben eben so vor mir gehabt, hätte ich, ja, mit keine Sekunde hätte ich darüber nachgedacht, dass es mal nicht so kommt. Die Priorität bei mir hat sich natürlich komplett verschoben. Durch dann jedes Kind, was dazu kam, mittlerweile 5, hat man eine ganz andere Sicht jetzt auf sich selber und aufs Leben an sich, weil ich bin jetzt nicht wie früher, wo ich als Single dann in der dritte oder zweite Liga gespielt habe, bin ich jetzt nicht mehr für mich verantwortlich und kann tun und lassen, was ich möchte und bin die Nummer 1, sondern jetzt bin ich dann eben nach meiner Frau dann die Nummer 7. Das heißt, es sind schon mal 6 Personen vor mir, die wichtiger sind als ich selber und dementsprechend hat sich das automatisch bei mir verschoben. Klar, ist es so, dass es eine Einschränkung ist, in Anführungszeichen, weil man nicht mehr so ganz vorne steht. Logischerweise, das ist jeder, der mal irgendwo im Fokus stand, ist es nie einfach, dann ein oder mehrere Schritte zurückzumachen. Das muss man natürlich für sich auch können. Ich hatte damit nie ein Problem. Ich musste nie ganz vorne stehen. Das war mir egal. Mhm. Aber natürlich sucht man sich andere Highlights, sage ich mal dann. Und wenn du jetzt die Passionen ansprichst, dann habe ich natürlich auch viel probiert hinterher. Also ich habe Dart gespielt zu Hause, habe Tischtennis gespielt, habe natürlich weniger Talent als beim Fußball, aber auch da merkt man eben, wenn man investiert, dann wird man eben besser. Mhm. Und das ist, glaube ich, immer die Lehre, die man dann im ganzen Leben ziehen sollte für sich, dass es eben egal ist, was man macht, weil wenn man es mit Herzblut macht und wenn man da dran bleibt, dann sieht man immer eine Verbesserung. Und von dem her habe ich vieles ausprobiert, aber am Ende ist es nun mal so, habe ich mein Leben für mich der Familie dann untergeordnet und den Auftrag, das Familienleben dann einerseits finanziell, aber auch emotional dann eben voranzubringen.
Aber ich höre raus, die 2 Dinge, die du probiert hast, haben was mit dem Thema Sport zu tun, Sport, Ehrgeiz auf deinem Niveau, eng miteinander verknüpft. Das heißt, wenn du was machst, dann muss es dich aber auch schon reizen, oder? Also da muss auch die Chance da sein, dass man gewinnen kann.
Absolut. Also ich meine, ich glaube, das ist unabhängig davon, in welcher Klasse man dann irgendwann mal gespielt hat. Also und es ist auch unabhängig von der Sportart, weil wenn ich jetzt einen Sport ausübe, egal ob als Kind, als Jugendlicher oder dann als Erwachsener, dann mache ich das, weil ich natürlich Spiele gewinnen möchte. Also unabhängig davon, ob ich weiß, dass ich jetzt der Beste bin wie Ronaldo oder Messi, gewinne die natürlich auch nicht alle Spiele, sondern die verlieren auch ihre Spiele. Oder ob ich ja noch nie eine Sportart gespielt habe, dann versuche ich da eben besser zu werden, um Spiele zu gewinnen. Also am Ende des Tages geht es bei Wettkampf immer darum, den auch zu gewinnen. Man muss es natürlich lernen, dass man dann auch mal verliert. Das ist als Kind natürlich deutlich schwieriger, als wenn man jetzt als Erwachsener dann schon seine Erfahrungen gesammelt hat. Aber logischerweise, wenn ich was mache, dann will ich es richtig machen und dann will ich eine Verbesserung sehen und dann bestenfalls komme ich natürlich irgendwann mal zu einem Wettkampf, weil dann bin ich so gut vorbereitet oder in Anführungszeichen so gut, dass ich von Vereinsseite, von Mannschaftsseite das Vertrauen bekomme, dass ich dann mal in einem Wettkampf mitmachen darf. Da dann möchte ich den natürlich auch gewinnen. Aber ja, mit dem Wissen, dass es, oder ich habe das Wissen, dass ich nie mehr irgendwo so viel erreichen werde, wie ich es im Fußball geschafft habe, zumindest nicht im Sportbereich. Dafür habe ich zu früh angefangen und dafür habe ich jetzt aktuell zu wenig Zeit, um irgendwo in den Sport zu investieren, dass ich vielleicht nochmal, was halt nicht ganz so körperlich abhängig ist, das wäre ja Dart zum Beispiel, so ein Sport, da kann ich wahrscheinlich mit 60 auch noch gut werfen und da ist egal, ob ich dann 75, 90 oder 105 Kilo habe. In der Regel ist das nicht ganz so entscheidend dann, aber da fehlt mir dann aktuell zumindest die Zeit, um da diesen Ehrgeiz und diese Zeit zu investieren, dass ich da vielleicht noch deutlich besser wird, als ich es jetzt bin.
Sehr populärer Sport und vielleicht ja in den kommenden Jahren. Jetzt in ein paar Tagen geht es ja, glaube ich, los mit der Darts-WM. Also würde mich freuen, wenn ich dich ja sehen kann.
Ja, genau. Vielleicht als Nummerngirl. Das war's dann noch.
Was wäre deine Einzugsmelodie? Schon Gedanken drüber gemacht?
Ja, ist wirklich schwierig. Also es gibt schon ziemlich geile, die schon belegt sind. Ich glaube, ich würde sogar hier die Sonne scheint von Alberto Colucci nehmen.
Ich glaube, damit würdest du den Eddie Pelli auf jeden Fall erobern, ja.
Absolut, absolut.
Welche Arbeitsfelder waren oder sind für dich heute noch interessant? Okay, du kannst vielleicht nicht mehr als Spieler auf den Platz zurückkehren, aber vielleicht Stichwort Trainer, Co-Trainer. Bei Altach weiß ich ja, dass er, ich glaube, Co-Trainer bei Hoffenheim ist, / war. Ist das für dich beispielsweise ein Themenfeld, wo du sagst, das würde ich gerne in den nächsten Jahren noch in Angriff nehmen? Oder vielleicht sogar andere Felder?
Altach ist tatsächlich Co-Trainer bei der U23 von Hoffenheim.
Genau.
Und ich habe mir, sage ich mal, bis Mitte 20 natürlich auch Gedanken gemacht, ob das was für mich wäre. Trainer wäre tatsächlich, glaube ich, nichts für mich. Co-Trainer wäre ideal für mich, weil ich auch eher so vom Herz komme und über die Kommunikation. Und da ist, glaube ich, ein Co-Trainer meiner Art, hätte da gute Chance, ein sehr großes Vertrauen innerhalb von der Mannschaft zu genießen. Habe aber auch, wie gesagt, dann mit zunehmender Familiegröße das Schätze gelernt oder kennengelernt, dass ein Wochenende da extrem viel wert ist. Und das hatte ich im Prinzip in meiner ganzen Fußballzeit eigentlich nie. Also seit ich angefangen habe, gefühlt mit 5 oder 6 Jahren, gab es wahrscheinlich wenige Wochenende, wo ich nicht entweder auf dem Feld oder in der Halle gespielt habe. Dementsprechend genieße ich das jetzt und meine Familie braucht die Zeit auch, was nicht heißt, dass ich nie beim Fußball bin, sondern ich gehe natürlich gerne auch mal ins Stadion, aber halt jetzt nicht jedes Spiel, nur halt jetzt gerade explizit auf den Trainer oder Co-Trainer angespielt oder auch auf vergleichbare Positionen im Fußball, wo man dann eben dann auch das Wochenende wieder unterwegs ist, habe ich für mich dann beschlossen, dass es nichts für mich ist.
Vom Thema Karriereentwicklung und Neuorientierung würde ich dann jetzt gerne in den Bereich mentale Gesundheit. Ich habe ganz allgemein gesagt das Gefühl, dass ein Profisportler bloß nichts von ihren Problemen nach außen tragen dürfen, weil ein hoher Verdienst gleichzeitig alle Hindernisse egalisieren soll. Aber warum ist das so? Warum denkst du, dürfen Profis nach außen hin keine Schwäche zeigen?
Also es ist nirgends verboten, das schon mal vorneweg. Das wird nirgends, zumindest in meiner Zeit, wie ich es erlebt habe, nirgends thematisiert, dass man es nicht soll, nicht darf. Ich glaube, es liegt immer auch an dem einzelnen Menschen, der, und da sind die Profifußballer wahrscheinlich nicht zu unterscheiden zwischen anderen Profisportlern oder vielleicht etwas höhere Positionen in Firmen oder Politiker oder was auch immer. Da, glaube ich, sortiert man sich so ein bisschen ein. In meinen Augen völliger Käse und völliger Quatsch, weil am Ende des Tages geht es ja immer für mich als Mensch darum, mich wohl zu fühlen. Und ich glaube, dass ich extrem viele Leute eben was vormache und natürlich auch den Respekt haben, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, wie geht jetzt Person A oder B links und rechts neben mir damit um? Was erwartet mich in einem Fußballstadion? Was erwartet mich auf der Straße? Was erwartet mich von der Öffentlichkeit? Social Media, ein ganz großes Thema, was zu meiner Zeit noch nicht so extrem war. Ich glaube, dass all diese Faktoren einem selber sage, lass es lieber, weil ich vertrage das nicht, was dann auf mich zukommt. Am Ende des Tages haben wir viele Beispiele gesehen, die sich dann einen anderen Weg gesucht haben, der schlimm war. Und leider ist bis heute wenig passiert und sind wenige Leute deswegen aufgewacht, um da das Thema etwas ja, öffentlicher, breiter zu machen. Es liegt am Ende wieder bei jedem selber, wie geht er damit um. Ich weiß, dass es viele interne Gespräche gibt, aber dann auch wieder nur von Kollege zu Kollege oder vielleicht auch mal mit dem Trainerstab zusammen oder mit jemand vom Verein. Weiß auch, dass da in viele Fälle eben dann auch Rücksicht genommen wird. Also nicht jede Verletzung, die nach außen hin als Verletzung dargestellt wird, ist tatsächlich eine. Also ich weiß von vielen Beispielen, wo eben dann die Verletzung nach außen hin getragen wird, warum der Spieler nicht da ist, hat aber intern ganz andere Gründe, ob es jetzt mentale Gründe sind oder sonstiges. Da wird schon sehr viel auch versteckt vor der Öffentlichkeit und das ist eigentlich für mich das größere Alarmsignal, warum er das denn machen muss. Und ja, da ist es tatsächlich leider so, dass die Öffentlichkeit damit nicht umgehen kann, also nicht rücksichtsvoll damit umgehen kann. Und ob das jetzt nachher eine mentale Schwäche oder ein Outing ist beispielsweise, es hängt zu viel Öffentlichkeit dran und man ja, kennt die Reaktionen nicht oder kann sie nicht gut genug einschätzen, um dann zu sagen, macht es das Thema vielleicht noch schlimmer, wenn ich es öffentlich mache oder kriege ich vielleicht eine Hilfe, eine Bestätigung, ein Lob dafür. Dafür ja, ist, glaube ich, die Sportwelt oder die Welt derjenigen, die glauben, sie müssen Stärke ausstrahlen, noch nicht so weit, beziehungsweise haben sich die beiden Welten der Öffentlichkeit und gerade dieser Welt noch nicht getroffen und sind sich noch nicht einig geworden.
Aber sehr, sehr spannendes Thema, weil letztens erst vom ZDF aus eine Dokumentation zum Thema Druck im Profisport thematisiert wurde. Spannend war hier, dass von den 36 Profiklubs aus Liga 1 und 2 lediglich 5 Vereine eine psychologische Betreuung anbieten. Habe ich mal nachgeguckt und das Bruttodurchschnittsjahresgehalt eines Sportpsychologen liegt bei roundabout 40.000 Euro. Nach den Summen, die du mir gerade gesagt hast, wäre es tendenziell ein Spieler mehr im Kader, den man sich finanziell leisten müsste, um so einen Sportpsychologen im Kader bzw. im Verein letztlich dann zu haben. Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen ist, war, nur ein Spieler mit einem gesunden und reinen Kopf kann doch letztlich auch Bestleistung bringen, oder?
Absolut. Also, ich meine, die Tendenz sieht man ja. Gehen wir mal 10 Jahre zurück, war das Thema verpönt, gab es das gar nicht. Für was brauchen wir das? So ein Quatsch. Kann doch jeder selber regeln, so ungefähr. Wir sind doch alle stark genug, wir sind doch alles Männer.
Ja.
Das ist bei ganz vielen Themen so. Auch das Thema Ernährung hat vor 10 Jahren wenig eine Rolle gespielt. Und heute merkt man, okay, das sind einzelne Prozentpunkte. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Spieler komplett dreht. Egal, ob es die Ernährung oder die mentale Stärke ist, weil am Ende des Tages ist es auch viel Talent, viel Fleiß, viel Training, was dich eben dahin bringt. Aber die einzelnen Prozent, vielleicht die 5 Prozentpunkte mehr, die ich dann aus jedem noch rauskitzeln kann, das sind dann eben die Geschichten mentale Stärke mit Mentaltrainer oder eben Ernährungsberater für Ernährungsthemen und. Gibt noch viele andere Beispiele. Medizinische Abteilung hat auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert als noch vor 10 Jahren. Und all diese Faktoren, glaube ich, kommen sehr langsam, aber sie kommen, weil mit jeder, sage ich mal, psychologischen Betreuung, die ein Verein hat, der dann wiederum Erfolg hat, kommt natürlich der nächste Verein und sagt, hey, wie habt ihr das gemacht? Ja, wir haben das und das probiert und das hat uns was gebracht und so. Wird sich das auch angleichen, werden andere Vereine nachziehen. Aber es ist ein Trugschluss da muss ich dein Zahlenvergleich nochmal holen. So denken eben Profivereine nicht. Also die meisten haben kein Geld tatsächlich. Also die geben viel Geld für Spielergehälter aus, müssen aber auf der anderen Seite wiederum viel Geld einnehmen von Sponsoren, Eintrittskarten, Merchandising und, um überhaupt diese Mannschaft stellen zu können. Und da werden wenige Euros investiert, die rechts und links dann vielleicht noch dieses Prozent rauskitzeln. Das haben wir bei den ganz Großen, FC Bayern, Bayer Leverkusen, da weiß ich das, da haben die ihre eigenen Ernährungsberater, haben die ihre eigenen Köche und so weiter, weil die das eben schon wissen, dass die international nochmal auf ganz anderes Futter treffen. Aber wenn wir jetzt nur von der deutschen ersten und zweiten Liga sprechen, da ist man auch wie in so einem kleinen Käfig eingesperrt und dann guckt man wenig nach rechts und nach links. Man hört natürlich mal zu, aber dieses Geld wirklich zu investieren und zu sagen, hey, wir wollen hier den Spielern, die es benötigen, oder wir wollen jedem Spieler dann einmal das ein oder andere Prozent rauskitzeln. Dafür ist die Fluktuation dann am Ende zu groß. Dafür ist es dann einfach und schon oft genug erlebt, auch zu meiner Zeit, ja, er schafft es einfach nicht, also weg damit und dann holen wir uns halt einen neuen. Aber es wird halt zu wenig in den Menschen investiert, um zu sehen, hey, wie entwickelt er sich dann nach vielleicht einem, nach zwei, nach drei Jahren. Dafür fehlt die Zeit einfach im Profisport.
Harte Devise, wenn du mich fragst. Vor allem, wenn die Spieler ja gerade das Kapital des Vereins sind und diese ja auch nach außen repräsentieren. Und wenn diese ja eben nicht bei 100% sind, sondern vielleicht nur bei 92, dann wird sich das, glaube ich, auch früher oder später bemerkbar machen. Und dann hat man, glaube ich, ganz andere wirtschaftliche Verhältnisse.
Ja, es ist halt traurig, weil wenn du dir die erfolgreichen Vereine anguckst und Mannschaften, dann müsste es eigentlich jedem, gibt es eigentlich genug Beispiele aus der Vergangenheit, die jedem sofort klar werden müssen. Außer, ich klammer jetzt mal aus, ein FC Bayern oder Borussia Dortmund, die finanziell natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten haben und sagen können, hey, wir holen uns eben in Europa oder in Deutschland die besten Spieler zusammen, weil wir den finanziellen Background haben. Aber alle anderen, die danach kommen, ich sage jetzt gut, ich schiebe mal Leverkusen und Leipzig noch vorne damit rein, aber alle anderen, die danach kommen, bis runter zum Schlusslicht der zweiten Liga, müssten eigentlich aus der Vergangenheit gelernt haben, dass eine funktionierende Mannschaft nachher viel wertvoller ist, ein funktionierender Spieler viel wertvoller ist, als ständig alles auszutauschen, weil Spieler sich auch wieder aneinander gewöhnen müssen, einen Trainer auszutauschen, weil die wieder eine neue Idee haben. Also es passiert viel zu viel Wechsel auf der Trainerbank und auf der Spielerseite, um dann irgendwann mal in 15, 20 Jahren das Glück zu haben, dass jetzt gerade ein Kader mal zusammenpasst, der mir dann vielleicht mal über ein oder zwei Jahre den Erfolg bringt. Man hat es bei Braunschweig gesehen, was eine Mannschaft erreichen kann, wenn sie lang genug zusammen ist. Man hat es in Paderborn gesehen, man hat es bei uns in Darmstadt damals gesehen. Also es gibt einfach zu viele Beispiele, die zeigen, wenn ich eine Mannschaft in eine gewisse Richtung entwickle, und natürlich brauche ich immer mal ein, zwei, drei Positionen, die ich dann verändere, weil ich irgendwo was optimieren muss, weil da vielleicht ein kleines Zahnrad nicht greift, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg langfristig viel größer,
total,
wie wenn ich jedes Jahr irgendwie 7, 8 oder 10 Spieler austausche, nur weil ich jetzt gerade auf keine Lust habe, irgendwelche Spieler noch weiterzuentwickeln.
Ja.
Und das ist aber eher, und das ist schade, die Tendenz im Fußball, dass halt viel zu schnell, ja, dann halt weg und dann hole ich mir halt einen neuen oder Trainer weg, dann hole ich mir halt einen neuen. Aber langfristig dadurch Erfolg haben dann die wenigsten.
Ja, schade das zu hören, Toni. Aber mit diesen Worten sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Ein etwas abruptes Ende, aber ich muss es bereiten. Deswegen nutze ich schon mal die Möglichkeit und sage vielen, vielen Dank für diese großartige Folge. Jetzt haben wir heute ziemlich viel über den Fußball gesprochen und mindestens genauso viel kritisiert. Aber was wären denn noch deine Wünsche für den Sport?
Ja, ich muss zugeben, im Fußball habe ich tatsächlich nicht mehr ganz so viel Wünsche. Ich habe das Kapitel in Anführungszeichen so ein bisschen für mich abgeschlossen, weil ich glaube, dass ich für mich selber mehr erreicht habe, als ich mir jemals erträumt habe. Von dem her bin ich da, habe ich meinen Seelenfrieden damit. Für mich sind andere Dinge jetzt wichtiger. Also ich wünsche mir natürlich, dass meine Kinder gesund bleiben und dass ich zumindest berufstechnisch immer so erfolgreich sein kann, dass ich denen oder dass ich nicht immer Nein sagen muss. Das würde ich mir wünschen, und dass das eben alles so, ja, harmonisch bleibt. Wenn ich mir noch was wünschen könnte, was den Fußball angeht, dann würde ich mir wünschen, dass es wieder etwas näher zum Fan kommt und ein bisschen weiter weg vom Kommerz. Aber ich glaube, das ist ein Wunsch, den viele haben, der schwierig zu erfüllen ist, weil eben dann wieder zu viel Geld im Spiel ist. Aber das wäre zumindest noch ein Wunsch, den ich mir für viele wünschen würde.
Recht hast du. So, dann sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Marco, vielen, vielen Dank für diese großartige Folge und deine Einblicke in den Profisport. Eine letzte Frage habe ich aber tatsächlich noch, ohne die ich nicht dich gehen lassen kann. Schafft Darmstadt 98 den Klassenerhalt?
Also ich sage mal, das letzte Spiel Heidenheim war schon für mich so ein kleiner Stecker, der gezogen wurde. Da habe ich natürlich auf mehr gehofft. Was schön ist, dass einfach zu viele Mannschaften dieses Jahr offensichtlich Probleme haben und dementsprechend man nicht irgendwie abgeschlagen letzter ist, sondern da in Reichweite zu allen ist. Das macht mir Mut. Ich hoffe, dass sie am Ende zumindest den Relegationsplatz haben, aber so wie es im Moment aussieht, wird schon sehr schwierig. Aber ich gebe die Hoffnung natürlich nicht auf und drücke die Daumen.
Genauso sind wir Darmstädter. Genauso. Ich bin mir sicher, es wird funktionieren. Es geht einfach nicht anders. Man muss hoffen bis zum Schluss. Und ja, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge Abseits des Rasens, Karriereende und dann mit Marco, Toni Seider. Ich hoffe, ihr hattet den gleichen Spaß wie wir und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit am Start seid. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke nochmal. Ciao, ciao. Macht's gut.